Danke vielmals für die Anbetungszeit, für die Zeugnisse, die unseren Glauben stärken. Es ist tatsächlich so, Gott kann man auf die verschiedensten Arten loben, preisen. Er ist überhaupt nicht auf Lieder angewiesen, er sucht unser Herz. Ich darf euch noch einen Gruß weitergeben von der Milena. Wir sind uns im Heuberg noch kurz begegnet, haben uns noch gekreuzt. Sie ist dort, ich bin hier. Lieben Gruß von ihr. Ja, wir schliessen an. Heute an ihrer starken Predigt vom letzten Sonntag und fahren dort weiter. Susanne hat es gesagt, das Thema Gebet und Gehorsam. Ich habe das Gebet noch etwas anders ausgedrückt in diesem Titel. Hören und Gehorchen. Und wir alle wissen, es ist ja nicht nur so bei unseren Kindern, dass der Titel in unserem Leben oft eine Herausforderung ist, sondern für uns alle auch. Wir tun nicht zuletzt beim Beten schnell einmal viel reden, sind schnell im Reden, sagt man auch, aber manchmal ein bisschen langsam im Zuhören, im Hören. Wir wollen also heute den Fokus, was Gebet betrifft, nicht in erster Linie auf unser Reden mit Gott, sondern auf unser Hören, auf Gott legen. Also ein recht herausforderndes Thema. Ich denke, uns allen leuchtet ein, dass uns leichter fällt, auf jemanden zu hören und jemandem zu folgen, wo wir überzeugt sind und felsenfest wissen, die hat uns von Herzen gern. Meint es total gut mit mir. Dann lasse ich ihn her. Dann fällt mir Gehorsam leichter. Wenn ich von dem nicht überzeugt bin, wird es ganz schwierig. Das ist auch bei Kindern sehr eindrücklich immer wieder zu beobachten. Oder? Wenn Kinder unsicher sind, ob sie geliebt sind, wird es ganz schwierig mit Hören und Folgen. Ja, ich bin in diesem Zusammenhang an einem Satz begegnet vom Autor Magnus Malm, der vergangenen Zeit. Er schreibt, was eine christliche Gemeinschaft am dringendsten braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Und wenn der Magnus Malm das so schreibt, dann lesen wir da zwischen den Zielen heraus, dass das offensichtlich nicht ganz selbstverständlich ist. Dass eine christliche Gemeinschaft voll ist von Menschen, die überzeugt sind, dass sie geliebt sind von Gott. Die Frage ist nämlich, wie kommt man eigentlich zu dem Wissen? Wie kommt man dazu, dass man da nicht einfach im Kopf hat und kann als Antwort sagen, sondern dass man das im Herz hat, dass man da weiss, dass das das Leben prägt. Ganz eine wichtige Frage. Und ich habe bei mir selber gemerkt, wie oft ich auf den bei uns weit verbreiteten Ansatz setze vom Kognitiven, vom Wissen. Das ist da, wo wir prägt sind davon. Ich werde es so sagen, wir sind überzeugt davon, dass wenn wir eine Botschaft oft genug hören, dann nehmen wir sie in unser Herz auf und integrieren sie in unser Leben. Wichtig ist einfach, dass man es häufig genug wiederholt und immer wieder predigt. Gott hat uns lieb. Und der Magnus Malm schreibt, wenn das so wäre, wenn das würde stimmen, dann müsste der Grossteil der westlichen Christenheit tief von Gottes Liebe überzeugt sein und aus dem heraus leben. Wieder Klammern auf, offensichtlich ist es nicht ganz so. Klammern geschlossen. Weil er sagt, das ist doch die häufigste Botschaft in unseren Predigten und in unseren Liedern in den letzten 50 Jahren. Gott ist Liebe, Gott hat dich lieb. Das Problem ist nicht, dass die Botschaft nicht stimmt. Das Problem ist, dass wir das so nicht annehmen können, wenn man es uns immer wieder sagt. Das ist nicht der Weg, wie wir es annehmen können. Ein anderer Versuch, der auch verbreitet ist, ist der nach dem Gefühlskick. Ich muss das spüren. Und das machen wir zum Beispiel, wenn wir so die emotionalen Glücksgefühle suchen, zum Beispiel beim Einkaufstrip oder bei der spannenden Unterhaltung, Konsum, Vergnügen, Hobbys und so weiter, zielt eigentlich alles auf das ab, dass ich mich gut fühle, dass ich mich in dem Sinn auch geliebt weiss. Das sagen mir dann manchmal Leute, wo es ihnen nicht so gut geht. Ja, jetzt, Gott hat mich nicht lieb. Ich spüre es nicht mehr. Oder die fromme Version sind Lobpreislieder, wo so ein bisschen auf Gefühl drücken oder? Und uns das fühlen lassen. Und ich sage auch hier wieder, nicht einfach falsch. Das Problem ist nicht, dass das falsch ist. Das Problem ist einfach, dass die Wohlfühlstimmung leider nur bis spätestens morgen anhebt, wenn du wieder in der Nacht wach bist, oder? Oder irgendwie so. Oder dass bei dir einfach nicht funktioniert, damit das Gefühl. Wenn die das Lied spielen und singen, dann geht das bei dir. Wie nicht? Die einzige Möglichkeit, wie wir die Liebe Gottes in unserem Leben annehmen und aufnehmen, wie das unser Herz, unser Leben erfüllen kann, ist die Möglichkeit der Erfahrung. Wir müssen die Liebe erfahren und nicht einfach nur predigend bekommen. Wir müssen sie erfahren. Und mit der Erfahrung meine ich nicht ein Erlebnis. Ein Erlebnis ist etwas Kurzfristiges, wo wir meistens etwas Positives erleben. Ein Moment, zum Beispiel, wir haben ein paar Erlebnisse gehört vorher, oder? Ich sage mal, ich habe die Schlüssel verloren, habe gebetet und siehe da, Tag, ich habe sie gesehen. Das ist ein Erlebnis und ich merke, ja, Gott hat mich lieb. Nur das ist dann morgen, wenn ich die Schlüssel nicht finde, halt wieder weg. Also ein Erlebnis ist positiv, aber kurzfristig und berührt nur meine Gefühlswelt. Die Erfahrung, das ist etwas länger andauerndes. Das ist nicht nur kurzfristig, sondern es berührt den ganzen Mensch. Es ist die ganze Bandbreite einbezogen, von Schmerz bis Glück. In dem Sinn erlebe ich Gott. Und es hat darum auch langfristige Auswirkungen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Jesuit mit Vornamen Brandon. Der hat einmal einen Mann begleitet, seelsorgerlich, der ganz, ganz eine tragisch schwere Kindheit durchlebt hat. Und er hat ihm die Aufgabe gegeben, gang in deiner Geschichte innerlich einmal zurück und gang dorthin schauen, such, wo hat sich Gott dir in deiner Geschichte, in dem, was du erlebt hast, zu erkennen gegeben, wo findest du Zeichen von seiner Liebe in deiner Vergangenheit? Der Mann ist gegangen und am nächsten Tag dann tatsächlich zurückgekommen. Schon da finde ich es Wunder, dass er zurückgekommen ist, aber sehr mürrisch. Und er hat gesagt, er habe auch nicht nur den kleinsten Hinweis von der Liebe Gottes in seiner Geschichte entdecken können. Jetzt wird wahrscheinlich manche von uns als Seelsorger in so einer Situation in Verlegenheit geraten und sagen, ja, das funktioniert bei dem nicht, was müssen wir jetzt anders versuchen? Aber der Brandon hat gesagt, okay, nicht so schlimm, mach's nochmal. Komm morgen wieder. Geh suchen einfach nochmal. Und der hat das tatsächlich gemacht, sich darauf eingelassen, ist am nächsten Tag wiedergekommen, aber mit Tränen. und hat gesagt, ich habe es wirklich versucht, ehrlich. Ich habe mir Mühe gegeben, aber alles, was ich gesehen habe, ist meine grauenhafte Kindheit. Nur Dunkelheit und Beklommenheit bin ich begegnet, nichts anderem. Der Brennan hat gesagt, probier es nochmal. Alle guten Dinge sind drei, kann man sagen, oder? Gang nochmal. Und er hat das gemacht, zwar äußerst widerwillig, aber er hat es gemacht. Und am nächsten Tag kommt er wieder mit Tränen in den Augen, aber aus einem anderen Grund. Er hat gesagt, jetzt habe ich Sachen gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Ich bin Situationen begegnet, wo Gott immer wieder mein Leben berührt hat. Und zwar gerade dann, wenn es mich am dunkelsten dunkelt hat. Ausgerechnet dort habe ich entdeckt, wie Gott mein Leben berührt hat. Ich weiss nicht, was das war, was er gesehen hat, aber er hat die Liebe Gottes erlebt durch das. Und nicht nur ein oder erfahren durch das und nicht nur ein Erlebnis gehabt. Ich möchte euch aus meiner Geschichte so ein bisschen Situation erzählen, und ich das so erlebt habe. Das war der Moment, wo ich verunfallt bin, im Wald am Boden liegen. Und in dem Moment, Jack, ich werde nie mehr können im Wald arbeiten. Und die Stimme hören in meinem Inneren, wo pausenlos sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Die Stimme, und ich habe gewusst, der kannst du vertrauen. Das stimmt. In einem ganz schwierigen Moment redet Gott zu mir, das ist gut für dich. Monate später, ich sitze daheim am Stubentisch, nehme ein Blatt zu mir, schreibe drauf, erschöpft. Ich habe nicht mehr kämpfen. Es geht einen Moment, ich schaue noch mal auf das Blatt und sehe, da steht ja, ihr schöpft. Und ich habe dazu geschrieben, neue Kraft. Nochmal eine gehörige Zeit später, ich bin zu Belliken in der Suva-Reha-Klinik, stehe am Morgen auf, gehe vor meinem Bett auf die Knie und sage Gott, ich brauche heute eine Antwort für dich, warum ich noch lebe. Was ich machen soll mit meinem Leben. Was jetzt dran ist. Ich brauche eine Antwort und egal, was du mir heute sagst, ich mache es. Und zu oben von diesem Tag kommt mein ehemaliger Chef mich besuchen. Ein Mann, der keine Gottesbeziehung hat, ist mir sagen, wird Pfarrer. Situationen, wo schwierig sie sind, ein Abschnitt in meinem Leben, wo vielleicht der schwierigste war, fast oder überhaupt der schwierigste. Und ausgerechnet dort habe ich Gottes Nähe und Liebe erlebt, wie die sonst, nie sonst. Und ich kann dich nur ermutigen, schau in dein Leben, entdeck, wo Gott dir begegnet ist, wo er durchgetragen hat, wo er geredet hat, wo er geholfen hat. Und oft wirst du es sehen, dort, wo es ganz schwierig war. Und das wird dein Herz erfüllen mit der Liebe, die trägt. Nicht mit einem kurzfristigen Ereignis, Erlebnis. Und ich glaube, dass wir genau das brauchen, wenn wir wollen, im Losen auf Gott und im Gehorsam auf Gott unterwegs sein. Weil weisst, wenn du das nur im Kopf hast, dann wird dein Herz reagieren, wo dem Gott misstraut, ob er es echt wirklich gut meint mit dir. wie dazumal bei dem Baum von dieser feinen Frucht. Genau so kommt es dann raus. Du weisst es im Kopf, aber das Herz sagt, ich weiss es besser. Jesus, da wo er an Jordan ist, zum Johannes dem Täufer und sich taufen lassen hat, als erstes ist da passiert, wo der letzte Sonntag gehört hat. Der Heilige Geist ist gekommen, auf ihn, in ihn, hat ihn erfüllt. Und dann hat er das gehört aus dem Himmel, wo der Vater zu ihm sagt. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Er hat seinen Vater gehört, redet zu ihm. Du bist mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Und ich habe mich gefragt, hat Jesus da gebraucht eigentlich? Ich glaube, Jesus hat ja vorher schon eine Ahnung gehabt, wer er ist. Er hat zu seinen Eltern mal gesagt, ich muss doch im Haus von meinem Vater sein. Aber obwohl er da gewusst hat, hat er da gebraucht, die Erfahrung, geliebt vom Vater. Da hat er gebraucht, weil ab dem Moment, wo er erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt von der Erfahrung, ein geliebter Sohn zu sein, ab dem Moment hat er rausgehen in die Herausforderung der Versuchung und Stand haben. Ab dem Moment ist er wirksam geworden, er konnte eine Bewegung von Jüngern starten. Seine Aufträge leben. Das ist der Schlüssel. Er hat erlebt, er hat erfahren, ich bin der geliebte Sohn vom Vater. Und nichts von dem, was Jesus da hat, hat er da, um geliebt zu werden. Er hat das nicht mehr nötig gehabt. Er hat nicht müssen den Leuten nach dem Maul reden, damit die zufrieden sind mit ihm. Das hat er nicht gebraucht, weil er ist ein geliebter Sohn vom Vater. Er hat in der Versuchung niemandem müssen beweisen, wer er ist. Der Teufel hat das probiert. Zeig jetzt, wer du bist. Mach jetzt das Brot aus diesen Steinen. Beweise es. Er hat das nicht nötig gehabt, weil er es gewusst. Darum, glaube ich, hat Jesus ein ausgeglichenes Leben geführt zwischen Arbeit und Ruhe. Darum hat er ein selbstloses Leben geführt. Er hat nicht müssen, er hat es nicht nötig gehabt, dass man ihm dient und ihn zufrieden macht. Er war zufrieden gewesen, weil er geliebt ist. Das ist das Geheimnis von seinem Leben. Und das ist das Geheimnis von deinem Leben. Darum kann Jesus sagen, was ich können kann, kannst du auch. Weil du bist genauso geliebter Sohn, geliebte Tochter vom gleichen Vater. Sohn, Tochter, das bist ja einfach. Da musst du nicht dir erarbeiten. Das kannst du gar nicht. Das kann dir auch niemand nehmen. Das kann man beweisen bis in die DNA. Du bist da. Und Gott schaut auch auf dein Leben und sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich habe Freude an dir. Wenn ich dich sehe, freut es mich. Und weisst, wenn du das hast in deinem Leben, diese Gewissheit, dann hast du einen gesunden Selbstwert. Weil du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist geachtet, du bist ein angesehener Gottes. Mehr kannst du gar nicht sein als da. Aber ganz viel in unseren Gemeinden leben aus einer anderen Identität heraus, leben aus dem Leisten für Gott. Und wenn du aus dem lebst, dann lebst du als Knecht Gottes. Weil ein Knecht hat seine Identität durch das, dass er etwas leistet. Und sein ganzer Selbstwert hängt an seiner Leistungsfähigkeit. Übrigens, das ist ein Punkt, warum es so schwierig ist, von Arbeitssucht geheilt zu werden. Also da sind ja manchmal wir Männer in der Lage, ganze Familien zu ruinieren, eigentlich Menschen, die wir lieben, links liegen zu lassen und ins Elend laufen zu lassen, aus Arbeitssucht. Warum? Weil daran hängt unsere Identität und unser ganzes Selbstwert. Da geht es um Sein oder Nichtsein. Wenn du nicht aus der Identität heraus vom geliebten Gottes herauslebst, dann bist du an dem Ecke derart gefördert. Auch Frauen wahrscheinlich, da kann ich nicht so mitreden, aber ich weiss einfach als Mann, das ist ein ganz schwieriger Punkt für uns, oder? Und wenn du schon mal den Gedanken gehabt hast, mit was habe ich das verdient, Gott? Vielleicht hat es jetzt Menschen da, die das gerade aktuell mit dem kämpfen. Mit was habe ich das nur verdient, Gott? Dann muss ich dir einfach sagen, dann lebst du im Knechtmodus. Der Knecht muss sich etwas verdienen. Durch Leistung. Der Sohn, die Tochter nicht. Das ist ein sicherer Hinweis, dass du noch in dem Knechtmodus bist und nicht als Sohn, als Tochter lebst. Die fragt nicht, mit was habe ich da verdient. Die muss es gar nicht. Gott, Jesus hat in seinem Leben gesagt, Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und um das ist ihm gegangen, bei seinen Jüngern dauernd, ihnen den Vater zu zeigen. Das war der Schwerpunkt. Wir müssen einmal achten, das Leben von Jesus auf das zu kennen. Was ist ihm am Herzen gelegen? Was wollte er? Er wollte den Vater zeigen. Und ich habe mir so überlegt, was ist eigentlich die Betonung von unserem Glauben, zum Beispiel von unserem Beten? Ich glaube, dass wir in der Regel zu Jesus beten, zum Herr, zum König. Und auch das ist nicht falsch. Auch der Heilige Geist hat in unseren Gemeinden, auch durch die charismatische Bewegung, Gott sei Dank, mehr Bedeutung bekommen. Aber der Vater, ein Seelsorger, habe ich mal gehört sagen, wenn du nicht zum Vater betest, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Betest du zum Vater? Jesus ist zum Tag gegangen. Er hat nicht sich gesucht. Er hat Menschen zum Vater geführt. Was hat er gesagt, als die Jünger gefragt haben, wie betet man eigentlich? Er hat nicht gesagt, Herr. Er hat gesagt, unser Vater. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus hat das gelebt. Und wenn er sagt, mach es gleich wie ich, dann führt er uns in ein Leben ein, das sich auf den Vater richtet. Aufs Losen auf ihn. Und da sind wir bei dem, wenn wir kurz einschauen, was hat das bei Jesus geheissen? Jesus hat Beziehung zum Vater an erste Stelle gestellt in seinem ganzen Leben. Er war permanent im Gespräch mit ihm und im Hören auf ihn. Er hat zum Beispiel, heisst es da in Lukas 6, damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte 12 von ihnen aus. Er nannte sie Apostel. Wie suchen wir Mitarbeiter in der Gemeinde? Wir scannen und suchen Gaben, Begabungen, oder? Und gehen nach unserer Logik vor, meistens. Jesus ist eine Nacht lang gebeten. Und dann hat er die ausgewählt, was überhaupt nicht logisch war. Die, die ihm der Vater gezeigt hat. Und so hat Jesus immer vor wichtigen Entscheidungen den Vater gesucht und zu hören auf ihn. Am Anfang, am Ende von seinem Leben, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Und wenn es doch heisst, früh am nächsten Morgen, dann muss man wissen, er hat den ganzen Tag vorher mit einem Haufen Leuten verbracht und hat permanent einen Tag lang Menschen geheilt. Ich glaube, da ist ganz viel Kraft aus ihm raus. Aber am nächsten Tag ist er wieder früh aufgestanden. Nicht, weil er irgendjemandem etwas beweisen musste. Nicht, weil jemand gesagt hat, wenn du ein richtig guter Christ sein willst, dann morgen früh. Nein, weil er den Vater gesucht hat, den, der ihn liebt. Er hat mit ihm Zeit verbracht, dann ist ein Moment gegangen, dann sind die Schlafmützen auch verwacht, seine Jünger, oder? Haben ihn gesucht und haben gesagt, hey, geht's noch da und suche dich all, das kannst du jetzt nicht bringen. Also, komm sofort runter, die brauchen dich. Und Jesus sagt, lasst uns anderswo hingehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Weil er vorher auf den Vater gehört hat, hat er sich nicht von Menschen drücken und in Sachzwänge leiten lassen. Er konnte sagen, okay, jetzt rufen die ganz laut, jetzt ist etwas anderes dran. Tschüss zusammen. Das wäre der Moment gewesen, wo er als Held durchstarten konnte, oder? Der Moment. Nein, geh weiter. Weil er auf den Vater gehört hat. Er hat in der Passion im Garten Gethsemane, was hat er gemacht? Er hat den Vater gesucht. Stell dir vor, wenn das passiert, dass du Gott hörst reden in deinem Alltag. Dass du seinen Willen erkennst. Dass du weißt, in Situationen, was wir beten. Dass du erlebst, wie Gott dir ein Lied schenkt. Wo nichts hilft. Und er schenkt dir ein Lied. Stell dir vor, du kannst ganz getrost einmal Nein sagen, weil der Vater gehört hast, was er will. Ich glaube, wir hätten oft ein entspannteres Leben. Weniger Stress, weniger Burnout. Ich glaube, wir hätten ein Leben, das Auswirkungen hat, wo Jesus gemeint hat, wenn er sagt, ihr könnt das Gleiche auch wie ich. Ihr könnt noch mehr. Einfach durchs Hören auf ihn. Wäre eine Vollmacht in unserem Leben, wo wir bis heute vielleicht noch keine Ahnung haben davon. Aber das Hören allein ist das eine. Was nützt das Hören, wenn es nicht zum Korken kommt? Und das heißt, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund und das Wort Gottes sagt uns, wer nicht zum Täter wird, wer nur ein Hörer bleibt, dann das ist für nichts. Wie viel hören wir Gott reden und machen es nicht? Weil wir vielleicht nicht überzeugt sind, dass es aus der Liebe kommt. Ich weiß es nicht. Jesus, er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ist vom Vater in eine Situation geführt worden, wo er gesagt hat, Vater, das will ich nicht. Aber ich gehorche dir. Und er sagt, dann werdet ihr begreifen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern rede, wie und was der Vater mich gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Und sein Kriterium war nicht, was mir gefällt, sondern was ihm gefällt. Gehorsam bei Jesus. Das bedeutet, er hat nicht mehr gemacht, als er der Vater ihm gesagt hat. Wie manchmal ist unser Stress dort drin begründet, dass wir mehr machen, als wir eigentlich, dass Gott eigentlich von uns will. Will man nicht hören? Will man masslos werden, auch in unserem Dienst für Gott? Und er hat auch nicht weniger gemacht, als Gott ihm gezeigt hat. Er hat einfach das gemacht. Ich weiss nicht, wenn ich Jesus gewesen wäre. Ich hätte noch so viel Not gesehen, die auch noch meine Wunder gebraucht hat. Er hat es nicht gemacht. Er hat das gemacht und ihm den Vater gezeigt hat. Er war nicht abhängig von Vor- oder Nachteilen, die das für ihn bedeutet hat. Nicht abhängig von seinem eigenen Willen. Oder? Das machen wir ja manchmal. Dann sagen wir ja, aber wenn ich das mache, dann habe ich zwei am Rücken. Und das kann ja nicht Gottes Wille sein. Gott ist ja die Liebe. Gott meint so gut mit mir. Also, wenn die Frucht, die ist so fein. Also, ein Gott von der Liebe, da kann nicht sein, dass der mir die verbietet. Ich nehme sie. Und Jesus sagt, okay, ich wette jetzt die, ich wette jetzt die Frucht auch, aber nicht, wenn ich will, wie du willst, weil ich bin überzeugt, du liebst mich. Das muss uns bewusst sein, dass das Vertrauen in Gott grundsätzlich immer wieder mal in Konkurrenz steht zu unserem eigenen Willen. Das ist normal. Das war immer schon so. Selbst im Paradies war das schon so. Vor dem Sündenfall hat der Mensch, sein Wille hat etwas anderes gesagt, als das Vertrauen gesagt hat. Da muss es bewusst sein. Und jetzt sagen manchmal Leute, aha, Christ sein bedeutet, dass du musst so einen Kadaverkorsam leben. Du musst deinen eigenen Willen, die bei der Garderobe, musst an den Nagel hängen und jetzt musst du nur noch nicken, oder? Zu allem, was... Und das ist völlig fehl am Platz. Gott lässt uns unseren eigenen Willen. Er möchte gerade, dass wir uns trotz unserem Willen immer wieder zum Gehorsam entscheiden. Nicht einfach, weil wir nicht mehr, keinen Willen mehr haben. Dann wären wir ja irgendwelche Wesen, die er nicht geschaffen hat. Oder? Und so hat Jesus eben uns gelehrt beten, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Recht komme, dein Wille geschehe. Das ist das Thema. Und jetzt kommen wir immer wieder in so Situationen, wo wir merken, okay, ich weiss jetzt ganz genau, was ich will. Eigentlich ist es klar, wir haben, ich vergiss das nicht mehr, letztes Jahr im Unti ein Gespräch, es ist um Sexualität gegangen. Und wir haben mit den Jungen offen geredet über das Thema Sex vor der Ehe. Und dann war ein junger Bursch, der gesagt hat, das sehe ich nicht ein. Das musst du ausprobiert haben. Er war sehr ehrlich, ich schätze ehrliche Menschen. Und er hat gesagt, das war gläubig, oder? Also ich habe im Film habe ich Respekt vor ihm. Gerade weil er so reif war, so Gespräche zu führen. Er hat gesagt, da musst du ausprobieren. Ich kann doch nicht einfach heiraten, jemanden, ohne vorher auszuprobieren, ob es im Bett funktioniert. Und das für ihn ist das, was wir gezeigt haben, was Gott will, dass Sexualität in die Ehe gehört, ist für ihn nicht logisch gewesen, hat seinem Willen widersprochen. Und dann stelle ich ihm die Frage, okay, vertraust du Gott? Glaubst du, dass er dich lieb hat? Glaubst du, dass er es gut meint mit dem Gebot, wo du jetzt nicht eingesehen hast, der Sinn nicht davon? Bist du bereit, etwas zu folgen, was du nicht verstehst? Das verlangen wir ja von unseren Kindern. Die verstehen lange nicht alles, was wir sagen, warum sie es da nicht haben im Laden, oder? Aber wir erwarten, dass sie folgen. Selber. Gott gegenüber. Nicht so einfach. Ja, um da geht es. Das ist da, wo Jesus gelebt hat. Er hat gehört auf den Vater und hat gesagt, okay, ich gehorche dir. Er war ehrlich und hat gesagt, Vater, ich will das gar nicht. Aber ich mache es. Du hast mich lieb. Und schau, wenn du aus dem heraus lebst, aus dieser Liebe vom Vater zu dir, aus dieser Liebe von dir zu ihm, aus dem Hören auf ihn, aus dem Gehorsam, dann wird das zwischenmenschliche Auswirkungen haben. Das heisst im Wort Gottes, ordnet euch einander unter. Das kommt aus dem heraus, aus dem Gehorsam vor Gott, fangen wir an, anders zu leben. In der Ehevorbereitung schauen wir das an mit ein paar. Oder? Und das ist manchmal echt eine Herausforderung. Und wie erklären wir das? Ja, das ist doch, also, dass sich die Frau soll am Mann unterordnen und so. Aus welchem Jahrhundert stammt die Bibel? Da verstehen wir alles nicht, wenn wir nicht aus dem herauskommen, geliebte Tochter, geliebter Sohn vom Vater. Wenn wir das in dieser Ebene nicht leben, wird es in dieser ganz schwierig. Oder der Paulus, der sagt in Römer 13, jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Du meine Güte! Und der Paulus sagt das zur Zeit der Römer. Wenn er das heute in der Schweiz würde sagen, ich glaube, dort würden wir wahrscheinlich die Augen rollen, oder? Wirklich? Die glauben doch gar nicht an dich, an die Bundesräte und so. Und Paulus sagt das von einem Diktator. Folgt dem, der ist von Gott eingesetzt. Hallo? Im Moment buchstabieren wir da gerade, oder? Sagen, ja, der Berset, der wollte, glaube ich, in dem steckt ein kleiner Diktator. Den müssen wir, glaube ich, mal so richtig, oder? Und Paulus sagt, hallo? Wenn ihr Gott gehorcht, dann lebt ihr in Gehorsam zu Menschen. Dann ordnet nach euch unter. Selbst wenn ihr den Sinn nicht seht, selbst wenn ihr etwas anderes wollt, das dürfen wir. Man muss nicht alles gut heissen und kann sich gleich ein- und unterordnen. Das ist übrigens auch in jeder Gemeinde so. Man muss nicht alles gut heissen und überzeugt sein davon. Man kann sich gleich ein- und unterordnen. Warum? Weil man überzeugt ist, dass Gott uns liebt und dass er über den Politiker steht. Und dass alles zu deinem Besten muss dienen, wenn du ihn liebst. Auch da, wo vielleicht gar nicht so gut ist. Schwere, schwierige. Ich glaube, das buchstabieren wir im Moment. Und ich bin irgendwo überzeugt, dass Gott uns möchte, an sein Vaterherz führen, gerade in diesen Situationen. Ja, kommt zum Schluss. Jesus sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Jesus sagt da, der Sohn Gottes sagt da, ich kann nichts von mir aus tun. Selbst dann, wenn ich richte, höre ich auf den Vater. Und mein Gericht ist gerecht, weil es nicht meinen eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Wenn du aus dem Hören auf den Vater, aus dem Gehorsam am Vater gegenüber lebst, dann wirst du mehr und mehr erleben, was Jesus gesagt hat. Wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Amen. Ich tue noch beten. Und Vater, wir erheben dich. Wir danken dir. Wir ehren und preisen dich. Du liebst uns mit einer Liebe, die für uns schlicht nicht begreifbar ist. Eine Liebe, die nicht an Umständen, die nicht an Gehorsam, die nicht an Perfektion gebunden ist. Die nicht ihresgleichen sucht. Eine Liebe, die einfach selbstlos ist. Und du schaust auf uns und freust dich über uns, deine Kinder. Und Herr, wir wollen auf dich hören. Wir wollen dir gehorsam sein und bitten dich, hilf du uns, dass wir das immer mehr lernen. Und zeigest du deine Liebe in unserem Alltag, in unserem Unterwegssein. Danke, dass du uns kennst, hörst, liebst und gern leiten willst. Amen.